Der beste Sender in Ulm. Der beste Sender in Ulm.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Am Donnerstag um 17 Uhr hört ihr alle vier Wochen die Sendung Eine Stunde mit. Unsere wissenschaftliche Sendung mit Gästen von der Uni und in diesem Fall heute von der HNU aus Neu-Ulm. Und ich begrüße sehr herzlich meinen heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Aykan İnan. Herzlich willkommen, Herr İnan.
Oh, hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja ein echter Ulmer, der es über Umwege wieder zurück nach Neu-Ulm geschafft hat, wenn man das so sagen darf. Sie sind Professor für Cybersecurity und der Chief Information Security Officer. Das ist ja, klingt schon mal sehr bedeutungsvoll von der HNU. Vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie so ganz kurz Ihren Werdegang beschreiben, was Sie denn so alles gemacht haben und studiert haben und gearbeitet haben, bis Sie dann vor kurzem ja erst den Ruf an die HNU bekommen haben.
Gerne. Oh, da müssen wir schon gute 10 Jahre eigentlich zurückgehen, wenn nicht sogar 15 Jahre. Von vornherein kann ich eigentlich sagen, mein Werdegang ist geprägt von reinem Zufall irgendwo. Also gesundheitlich bedingt habe ich erst sehr spät mein Abitur gemacht. Ich war ungefähr 24, als ich dann ja, neue Entscheidungen, neue Wege gehen musste. Zu dem Zeitpunkt haben eigentlich andere schon längst ihren Masterabschluss oder irgendwas in diese Richtung gemacht oder sind schon längst in der Berufswelt angekommen. Da ging es bei mir eigentlich erst richtig los. Ursprünglich wollte ich dann eine Ausbildung machen, aber aufgrund des Alters habe ich mich dann doch anders entschieden und da kam dann schon der erste Zufall ein bisschen ins Spiel, dass ich dann beim Bundesnachrichtendienst gelandet bin. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, wie das passiert ist, aber ich bin dort gelandet. Man hat mir dann dort auch die Möglichkeit gegeben, angeboten, da ein bisschen zu studieren in Richtung Cyber. Das habe ich dann angenommen. Das heißt, ich habe dort gearbeitet, studiert und das ging dann eigentlich so, Studium 3 Jahre, dann habe ich noch weitere 3, 3,5 Jahre beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet. Dort war es dann wieder so, per Zufall, weiß ich noch, da gibt es immer so Zeitschriften, so IT-Magazine, die da rumgingen. Und eines war davon das Linux-Magazin. Das kam mir dann, ich war immer der Letzte, der es bekommen hat. Und da war dann eine Stellenausschreibung drin von der Hochschule Ravensburg-Weingarten über einen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich IT-Sicherheit Forensik. Da habe ich mich da ein bisschen drüber schlau gemacht. Die Stelle habe ich aber online nicht mehr gefunden. Dann habe ich sie auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit gefunden. Da war noch eine E-Mail-Adresse von ja, später meinem Chef dann später angeschrieben, gefragt, ob ich mich vielleicht doch noch bewerben könnte, obwohl die Frist seit 2 Wochen abgelaufen war. Ich durfte meine Sachen nachreichen, bin dorthin und das ging dann Hand in Hand über und dann wurde ich dort genommen. Ja, dann habe ich jetzt parallel in der Zwischenzeit, als ich beim Bundesnachrichtendienst war, habe ich auch parallel mein Masterstudium neben dem Beruf dann noch gemacht, das dann die Möglichkeit eben dort mir ermöglicht hat, dorthin zu gehen. Und auch dann, so ungefähr nach einem Jahr, kam er auf mich zu und fragte, ob ich nicht vielleicht Lust hätte zu promovieren. Das war überhaupt nicht auf meinem Radar. Also weder ein Studium war auf dem Radar, noch irgendwie jetzt zu promovieren. Das habe ich dann gemacht. Und dann so ungefähr, ja, muss man sagen, so einen Monat, nachdem ich dann diese Promotion abgeschlossen hatte und in der Zeit davor habe ich mich auch bei Firmen beworben, ging es dann nach Nürnberg für mich mit einer Professur. Also am Ende dann Professor zu werden, das hätte ich erst recht nicht auf dem Schirm gehabt. Dann gab es da wieder ein paar Umstände, die dann dazu geführt haben, dass meine Familie nicht mit nachziehen konnte. Über einen Didaktikkurs, den man als Professor in Bayern Pflicht belegen muss, habe ich dann einen jetzt Kollegen kennengelernt von der Hochschule Neu-Ulm, einen Professorkollegen. Und da sind wir damals ins Gespräch gekommen, dass da eine Möglichkeit, eine Cybersecurity-Professur, dass die da kommen soll. Dann habe ich mir entsprechende Marker auf dieser Homepage gesetzt, dass ich dann informiert werde, wenn da was sich ändert. Und es wurde dann irgendwann mal kam die Änderung. Ich habe die Ausschreibung gesehen, mich beworben, wurde genommen. Ja, und dann sind wir doch länger in Ulm geblieben, wie gedacht. Und so bin ich jetzt tatsächlich dann per Zufall in Neu-Ulm gelandet.
Zurück in die Heimat.
Kann man so sagen, zurück in die Heimat.
Der BND war also der Bundesnachrichtendienst, war also dann ein großer Teil Ihrer Karriere. Vielleicht mal ganz kurz für alle, die da nicht so in der Materie drin sind, in kurzen Sachen. Was ist denn die Aufgabe vom BND und zu wem gehört er eigentlich?
Also kurz gesagt, der BND, die Hauptaufgabe besteht darin, Informationen übers Ausland zu beschaffen, sodass die Bundesregierung entsprechend wichtige Entscheidungen treffen kann oder einfach Entscheidungen, in welche Richtung was gehen soll. Und ja, man hat ja auch den Inlandsgeheimdienst, der Bundesverfassungsschutz, aber der BND ist primär für den Ausland zuständig. Was ich dort genau gemacht habe, muss ich sagen, kann ich nicht sagen, darf ich auch nicht sagen. Ich habe immer noch eine gewisse Schweigepflicht. Irgendwo hat man auch so einen inneren Kodex, dass man vielleicht mal über gewisse Dinge, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, wo man dann drüber sprechen darf, eigentlich gar nicht so direkt über diese Dinge trotzdem irgendwie spricht, weil man einfach weiß, das ist irgendwie Berufsgeheimnis, das bleibt dort. Aber man nimmt diese Erfahrung mit und diese Erfahrung fließt aber tatsächlich immer irgendwo, auch bei meinen Studierenden, immer irgendwo mit ein, ohne dass sie es eigentlich merken.
Mhm. Können Sie dann technisch was sagen, was Sie gemacht haben, oder umfasst es dann auch schon diesen, übersteigt es auch schon den Sicherheitsaspekt, den es da vom BND also gibt?
Genau ins Technische kann ich nicht gehen. Das wäre auch wieder dieser Sicherheitsaspekt. Mhm. Man hat aber gesehen, was für Fähigkeiten der BND hat. Ich habe auch gesehen, was Partnerdienste, also die NSA etc., was die natürlich auch unter Umständen für Möglichkeiten haben. Ich kann aber sagen, dass ich im Bereich der Datenanalyse ein bisschen was gemacht habe. Ich kann sagen, dass ich im Bereich der Kryptographie ein bisschen was gemacht habe und dass ich auch Software ein bisschen geschrieben und entwickelt habe, sodass andere mit dieser Software dann arbeiten können. Soweit kann ich was dazu sagen.
Also ganz klassischer Bürojob. Sie saßen in Anführungszeichen nur am Rechner.
Könnte man so von außen betrachtet sehen, ja.
Also jetzt nicht unterwegs und...
Nein, ich war kein so dieser Agent, der draußen unterwegs war. Ich war schon auch mal, ja, draußen, aber das war innerhalb von Deutschlands war ich mal unterwegs. Da ging es dann mal vielleicht zu anderen Standorten. Aber jetzt so dieser typische Agent, der irgendwelche Informationen, Informanten anwirbt, das war nicht meine Aufgabe. Ich war mehr im technischen Bereich zuständig.
Okay, spannend. Vom BND sind Sie jetzt der Chief Information Security Officer der HNO. Da muss man natürlich erst mal fragen, was ist denn so ein CISO, CISO oder wie nennt man es dann?
Die einen sprechen CISO, die anderen sagen CISO. Ich sage irgendwie CISO dazu, weil es kürzer und einfacher ist. Kurz gesagt, ich bin eigentlich IT-Berater der Hochschule. So könnte man das einfach mal zusammenfassen. Also das war gar nicht irgendwie auf dem Plan. Also von meiner Seite, als ich nach Neuem gekommen bin, irgendwann kam dann die jetzt noch Präsidentin, die Uta Faeser, auf mich zu und sagt, ja, ob ich denn nicht Chief Information Security Officer werden könnte der Hochschule. Ja, es deckt sich mit meiner Tätigkeit. Sie hat mich dann geschickt überredet. Ich mache es jetzt dann eben auch. Und es ist eine sehr interessante Arbeit, die sich mit der Tätigkeit an der Hochschule an sich als Professor sehr stark deckt und sehr herausfordernd ist. Also sehr viel Stress ein bisschen mit sich bringt, ja, weil man hier doch die ganze Struktur der Hochschule nochmal auf technischer Seite kennenlernen muss und dann eben auch zukunftsperspektivisch schauen muss, wie kann man die Hochschule quasi vor Angriffen sichern, wie kann man die Struktur so aufbauen, dass sie langfristig standhaft ist bei den ganzen Gefahren, die eigentlich da in der digitalen Welt lummern.
Sind da wirklich akute Gefahren auch für Hochschulen da von Angriffen?
Definitiv. Also es gibt ja bekannte Angriffe. Es hat mal die Hochschule Kempten hat es erwischt. In Nürnberg, wo ich war, war zu Corona-Zeit, glaube ich, muss es gewesen sein, hat es die Hochschule auch erwischt. Immer wieder trifft es nicht nur Hochschulen, es gibt ja in den Medien ab und zu mal auch Krankenhäuser, von denen man berichtet, dass es die erwischt hat. Also die Gefahr ist definitiv da, dass es jeden erwischen kann.
Gibt es jetzt den hundertprozentigen Schutz? Vermutlich nicht. Also würden Sie sagen, Sie oder irgendwelche Hacker würden, egal in welches System, kommen, wenn Sie es unbedingt wollen? Oder gibt es wirklich, wo man sagt, nee, okay, da ist es so safe, da kann ich garantieren, dass da keiner, mit welchem Aufwand auch immer, reinkommt?
Also tatsächlich hundertprozentige Sicherheit, das wird es nie geben. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Egal, wie gut man sich ausrüstet. Ein Angreifer wird sich immer überlegen, ob es sich jetzt sehr viel Aufwand macht, um Gewinn zu erzielen, oder aber wenig Aufwand betreiben kann, um Gewinn zu erzielen. Wenn er merkt, dass die Hürde zu groß ist, dann lässt er vielleicht die Finger davon, auch wenn er vielleicht irgendwann oder irgendwie Schwachstellen finden wird. Eines meiner Forschungsschwerpunkte, wo ich jetzt auch verstärkt mich mit beschäftige, ist ja quasi dieses OSINT, Open Source Intelligence. Das heißt, wie kann man Informationen aus öffentlichen Quellen gewinnen, um darüber wiederum Angriffe zu generieren und dann Systeme zu umgehen, unter anderem. Da geht es eigentlich primär auch um den Faktor Mensch, der eigentlich immer gerne hinten rausgelassen wird. Die Technik ist das eine, dass man sich technisch so gut wie geht absichert, aber man kann nicht alle Möglichkeiten absichern. Unter anderem der Faktor Mensch ist hier ein Riesenproblem, der ja viele Löcher wieder in das System reinbringt, ohne dass es eigentlich merkt.
Was sind so die Hauptfehler, die der Mensch macht, außer sein Passwort an den Bildschirm zu kleben?
Also da kann ich davon berichten, aus meiner Erfahrung, als ich dann doch in Nürnberg noch tätig war, da bin ich regelmäßig mit der Deutschen Bahn gefahren und es ist erschreckend, wie die Leute mit ihren Medien und ihren Daten in der Deutschen Bahn umgehen zum Beispiel. Ja, da kann man auf Bildschirme schauen und sieht alles von Kontoauszügen bis eben E-Mail-Adressen, die natürlich gültig sind, bis erkennen bei solche gibt so Mitarbeiterausweise, die offen rumliegen. Ich habe auch mal teilweise Fotos davon gemacht. Das zeige ich den Studierenden. Natürlich mache ich dann auch Datenschutzgründen, wird alles entsprechend unkenntlich gemacht. Aber es zeigt einfach mal, wie die Leute unbewusst eigentlich Informationen preisgeben. Das heißt nur, dass ich einfach eine Liste an E-Mail-Adressen bekomme, wo ich dann weiß, aha, die sind gültig, das müssen gültige Adressen sein, weil sie ja in diesem Adressbuch von dieser Person drin sind. Oder von einem, das war ein Mitarbeiter, da habe ich dann auch von Mitarbeiter ein Ausweisfoto gemacht. Ich habe dann nur nach dem Foto online geschaut, ich habe diese Person gefunden. Ich wusste danach sofort, weil keine Datenschutzeinstellungen wahrscheinlich genommen wurden, wo sie arbeitet, wie der Werdegang dieser Person war, alles mögliche konnte ich über diese Person herausfinden. Ich habe dann auch die Firma entsprechend darauf hingewiesen, dass es da unter Umständen vielleicht eine Lücke geben könnte oder dass man das ausnutzen kann, dass sie die Mitarbeiter nochmal dafür sensibilisiert, dass sie schauen, dass, wenn sie unterwegs sind, die Mitarbeiterausweise unter anderem nicht sichtbar sind oder dass da so wenig wie möglich vielleicht, wie es geht, draufsteht. Ja.
Also ist ein Großteil der User zu blauäugig?
Ich würde sagen, teilweise ja, sie nehmen es zu leicht. Jeder geht auch mit der Prämisse rein, ich habe nichts zu verbergen. Ich bin doch nur ein kleines Fischchen. Was soll ich denn damit zu tun haben? Ich habe doch mit so einem riesen Angriff, wenn ich jetzt bei einer großen Firma arbeite, ich habe doch nichts damit zu tun. Das ist tatsächlich der falsche Gedanke, weil gerade da steigen die Angreifer ein. Und selbst wenn man dann heute mit der Digitalisierung, die da jetzt passiert ist, und jeder trägt da sein Smartphone mit sich rum, dass selbst wenn ich vor zig Jahren mal einen Post abgesetzt habe, dass ein Post, den ich vor Jahren mal abgesetzt habe, ein Startpunkt sein könnte dafür, dass ich dann Informationen über jemanden rausfinde, der wieder mich zu jemand anderem weiterleitet, bis ich irgendwann mal die Informationskette habe, die ich will. Und das kriege ich ja gar nicht mit, dass ich eigentlich letztendlich der Ursprung von einem Angriff war. Und dafür, das ist einer meiner Ziele, nicht nur an der Hochschule in Neu-Ulm dafür zu sensibilisieren, sondern generell auch zu sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, hey, geht wirklich sorgfältig damit um, vernachlässigt dieses Thema nicht und nimmt es nicht zu arg auf die leichte Schulter.
Und es sind alles Daten, die offen im Netz sind. Also da müssen Sie jetzt nicht irgendwo sich reinhacken oder reinschmuggeln oder kriminelle Energie aufwenden, sondern das ist in Anführungszeichen alles komplett frei verfügbar.
Es ist alles frei verfügbar. Wie gesagt, das ist dieser Schwerpunkt, auf den ich mich so ein bisschen konzentriere. Vor allem die Schnittmenge mit Cybersecurity und jetzt natürlich seit ChatGPT kam, natürlich verstärkt dieses KI-Thema, was da auch noch mit reinspielt. Da gibt es Tools, die gab es schon lange, aber durch diese KI-Funktionen sind jetzt natürlich noch leistungsstärker, mächtiger geworden, die mir dabei helfen, wie so eine Art Spinnennetz aufzubauen an Informationen über Personen, wo ich anfange, über Informationen, die frei zugänglich sind. Wenn man sich mal ein bisschen im Darknet umschaut, es gibt, ja, sage ich mal, sogenannte Initial Access Broker, deren Job besteht darin, Informationen dieser Art zu sammeln und bieten die zum Verkauf an. Ich kann die auch explizit anschreiben und sagen, ich möchte jetzt über die Person XY alles Mögliche haben. Dann zahle ich ein bisschen was dafür und der sammelt mir alles Mögliche an diese Informationen, die ich dann vielleicht wieder für einen anderen Angriff verwenden kann.
Und diese Informationen geben wir blauäugig oder im guten Vertrauen oder in der Unkenntnis ins Netz hinaus. Gibt es da so ein paar 3-4 goldene Regeln, mit denen man da schon viel machen kann, ohne jetzt den 100%igen Schutz haben, was da gibt es nicht, aber gibt es so ein paar Regeln, wo jeder sagt, ah ja, klar, leuchtet ein und ist auch relativ einfach dann in der Realität oder im Alltag umzusetzen?
Ja, einfach mal sich fragen, was poste ich eigentlich zum Beispiel? Was möchte ich denn eigentlich online stellen? Musste mein ganzer Lebenslauf unbedingt online sein, sodass der für jeden dann vielleicht einsehbar ist? Muss ich denn überall online überhaupt aktiv mit Teilhabe sein? Oder muss ich tatsächlich irgendwie, ja, wie gesagt, aktiv einfach in dieser ganzen Geschichte mitnehmen? Also ich bin bei vielen Plattformen, bin ich vielleicht online. Facebook war ganz am Anfang, bevor dieser Hype kam. Das war so eine Studentenaustauschplattform am Anfang. Da bin ich eigentlich nur noch da, um mich vielleicht mit Freunden aus den USA, mit denen ich eben noch Kontakt habe, oder ich war mal Austauschschüler in den USA, mit der Gastfamilie zu kommunizieren. Aber ich poste nichts dergleichen, weil ich einfach irgendwann mal gelernt habe, ja, es kann vielleicht jetzt nicht in dem Moment, aber es kann vielleicht Jahre später gegen mich verwendet werden. Vielleicht irgendwann kann ich sein, ich bin irgendwann mal in einer höheren Position. Ich habe aber vor Jahren irgendwann mal was gepostet. Das kann als Druckmittel dann plötzlich hergenommen werden. Und das sind solche Szenarien, an die denkt man gar nicht. Auch wenn man sich mal überlegt, ich habe auch 2 Kinder, eine davon, die geht jetzt in die Schule. Irgendwann wird das Thema kommen, ich würde gerne ein Handy haben wollen. Ich bin da eher dann derjenige, der sagt, nee, du kriegst erstmal wahrscheinlich kein Handy. Ich muss dich erstmal über die ganzen Gefahren aufklären, was da eigentlich tatsächlich passiert. Auch generell ist es immer das Problem, wie geht man mit diesen Sachen um? Und wie dramatisch das sein kann, sieht man ja, dass dann teilweise sogar auch Kinder und Jugendliche bis in den Selbstmord getrieben wurden, weil sie einfach diesem Druck nicht mehr standgehalten haben, weil dann richtig intensives, massives Mobbing passiert ist. Also es geht in alle Richtungen. Und dann sind wir nicht nur bei Gefahren für irgendwelche Firmen, kleine, mittelständische Unternehmen, sondern Gefahren für die ganz Kleinen sogar.
Gibt es auch was, was Sie sagen, da sollte die Politik was ändern? Oder haben Sie da sich noch nicht so Gedanken drüber gemacht? Oder würden Sie sagen, schon, da gäbe es schon Ideen, die Sie für sinnvoll erachten?
Definitiv. Also irgendwie ist leider, jeder redet von Cybersecurity. Es passiert aber tatsächlich leider wenig. Erst kürzlich habe ich einen Bericht gelesen, dass der Schaden in Deutschland letztes Jahr um die 290 Milliarden Euro betragen soll. Da gehören aber auch Schäden dazu wie Anwaltskosten und so weiter. Man muss sich mal überlegen, 290 Milliarden Euro. Irgendwie möchte gern jeder sicher sein. Man möchte aber gleichzeitig nicht das Geld dafür ausgeben. Wenn wir jetzt mal auf Manager-Ebene gehen, die sehen immer nur erstmal die Kosten, die da entstehen. Aber die Kosten, die eigentlich dadurch entstehen, wenn was passiert, sind deutlich höher. Wenn wir jetzt in die Politik gehen, ich finde das Thema Informatik, das sollte eigentlich schon in der Grundschule eigentlich ein Thema sein, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wie gehe ich mit den Medien um? Man muss ja gar nicht mal schon in die technische Ebene, das wäre viel zu früh in diesem Alter. Aber wie gehe ich mit diesen Medien um? Und da spielt natürlich Cybersecurity auch eine Rolle, dass man den sicheren Umgang denen beibringt und auf die Gefahren zumindest mal hinweist. Es muss ja vielleicht kein verpflichtender Kurs sein, aber es wäre schön, eine AG vielleicht, aber ab einer gewissen Altersstufe wäre ich dafür oder Jahrgangsstufe, dass es wirklich verpflichtend wäre, sich mit dem Thema auch ja, wie ein Mathefach quasi auseinanderzusetzen, weil man kommt nicht mehr drum herum. Jeder nutzt es, aber irgendwie beschäftigt sich keiner so richtig damit. So mein Eindruck.
Gibt es da nicht dann vom BND so eine Broschüre, wo man sagt, hier bitte, das haltet euch alle an diese Vorgaben oder sowas? Oder dass es da zumindest Orientierungshilfen gibt?
Ja, wir haben ja das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das BSI. Da gibt es ja auch dann die Landesämter, das LSI. Die bringen immer wieder auch solche Empfehlungen raus. Man muss sich ja auch informieren. Also man kriegt die Broschüren ja nicht einfach so, sondern man muss ja selbst aktiv werden. Und da fragt man sich auch, ja, sollen sich jetzt nur diejenigen damit beschäftigen, so wie ich, die sich damit interessieren? Nein, aus meiner Sicht sollten sich alle, von jung, alt, egal welche Fachrichtung, sollten sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sei es einfach mal ein bisschen drüber lesen, um zu sehen, was gibt es, worauf muss ich achten und einfach ja, keine Angst davor haben. Viele haben ja auch Angst davor, vielleicht was zu machen, weil man denkt, man macht einen falschen Schritt und schon passiert was. Das kann tatsächlich passieren. Das ist tatsächlich auch das Ziel, wo ich dann sage, wo ich dann gern auch mit Schulen hier gerne irgendwann mal anstoßen möchte, so Kooperationen, dass man vielleicht mal in die Schule geht und sagt, hey, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie funktioniert das, auch ein bisschen mal Spaß-Hacking, dass sie auch mal sehen, es ist jetzt nichts Schlimmes, Hacking ist immer so ein belastetes Wort, aber es geht ja darum, Systeme zu analysieren und nach Fehlern zu suchen, wie kann ich sie beheben, das sind die sogenannten White-Hat-Hacker, die wirklich positiv an diese Sache rangehen, um sie einfach für diese Thematik einfach an sich zu begeistern. Wenn man dann weitergeht, können Sie sich selber fragen, wann haben Sie das letzte Mal ein Betriebssystem installiert? Heute, wenn ich einen Rechner kaufe, ist alles vorinstalliert. Sämtliche Apps sind installiert. Wenn ich was auf meinem Handy installiere, gehe ich diese Datenschutzbedingungen, lese ich die tatsächlich durch? Oder was will das Handy? Warum muss irgendein Spiel auf meine Kontaktdaten zugreifen? Die meisten klicken einfach nur ja, ja, ja, alles durchklicken, Hauptsache diese App installiert. Aber was ich tatsächlich installiere, welche Zugriffe ich da überhaupt erlaube, damit beschäftigt sich eigentlich keiner. Und da bin ich manchmal das schwarze Schaf, wo ich dann auch sage, nee, das installiere ich mir nicht, weil warum soll diese App auf gewisse Sachen bei mir zugreifen? Oder wer hat sein Handy mal zum Beispiel mal die Einstellung, wer ist die mal wirklich durchgegangen? Das kostet Zeit. Ich muss dann auch mal nachschauen, was ist denn jetzt diese Einstellung? Was ist denn das überhaupt für ein Begriff? Ich habe ein iPhone, was meinen die eigentlich überhaupt mit dieser Einstellungsbezeichnung? Ja, das kostet Zeit, aber man lernt dadurch unheimlich viel. Und ja, es ist halt wie vieles, was... Ja, wenn man sich mal in der reinarbeiten muss oder einlesen muss, das kostet Zeit, aber das möchten die wenigsten. Das ist halt die Bequemlichkeit, die dann wieder dazu führt, dass man sich selber vielleicht in Gefahr bringt.
Die Bequemlichkeit und es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Es hat sich ja so ein bisschen der Geist durchgesetzt, ja okay, wir zahlen halt mit unseren Daten, dafür spare ich einen Euro. Das würden Sie jetzt nicht so bedingungslos unterschreiben.
Nein, würde ich nicht. Man bezahlt natürlich mit den Daten, die großen Unternehmen, Google und Co., die machen natürlich Arbeit mit diesen Daten. Jetzt mit diesem ganzen KI-Hype, da nimmt man natürlich auch diese Daten gerne her, um natürlich diese Maschinen zu trainieren. Aber in der Summe muss man einfach davon ausgehen, das weiß ich auch, dass immer irgendwo meine Daten genutzt werden. Wenn ich belanglose Sachen mache, sage ich, da stört es mich nicht, gehe ich aber doch in gewisse Sachen, wo ich nach gewissen Sachen recherchiere und suche, wo ich sage, das muss nicht unbedingt jeder wissen, dann nehme ich halt andere Wege, wo ich sage, das sichere mich so gut es geht ab. Aber auch da habe ich keine Garantie, dass es hundertprozentig ist. Aber es ist zumindest mal schwerer, an diese Informationen zu kommen. Da sind wir wieder bei dem Thema was haben, Informationen, was gebe ich preis. Und da muss jeder für sich selber klar werden, was möchte er preisgeben, wie weit ist er bereit. Und da haben wir wieder das Problem, genau was wir vorher auch schon diskutiert haben, ich muss davon ausgehen, dass irgendwo meine Daten oder meine, ja, dass ich mich gläsern mache und wie weit ich gläsern gemacht werde und welche Konsequenzen das hat, wie gesagt, das kriege ich manchmal selber gar nicht mit.
Also primär muss man da an die eigene Verantwortung der Konsumenten appellieren und auf die Gefahren nochmal verdeutlichen.
Genau, es geht eigentlich nur darum, dass man einfach nur darauf appelliert oder daran appelliert und sagt, bitte achtet darauf, das ist kein Kinderspielchen. Die meisten nehmen es aber eigentlich, ja, ich habe es gehört und dann wird es wieder verschoben. Hm. Weil sie selber noch nie betroffen waren. Aber die Zahl der Betroffenen steigt und dann spricht sie das vielleicht ein bisschen rum. Aber wenn man mal das Beispiel Deutsche Bahn, wenn ich das mal genauer gemacht hätte und dann weiter betrieben hätte, da hätte ich ziemlich viel Unfug wahrscheinlich damit betreiben können. Nur mit der Information, dass ich einfach von einem Bildschirm ein Foto gemacht habe, weil jemand neben mir saß und der hat es nie mitbekommen. Mhm. Selbst Studierende sagen, das ist doch unmöglich. Man kann doch nicht einfach ein Foto davon machen. Das ist auffällig. Ich habe es dann sogar geschafft, in der Vorlesung Fotos von den Studierenden zu machen, ohne dass sie das mitbekommen haben. Und am Ende der Vorlesung habe ich gezeigt, okay, ich zeige euch noch kurz was zum Schluss. Dann habe ich denen die ganzen Fotos, die habe ich mir dann noch schnell an den Rechner geschickt und gesagt, so, ich zeige euch mal kurz ein paar Fotos. Und dann waren dann die ganzen Aufnahmen während der Vorlesung. Die waren erschrocken, weil sie nichts gemerkt haben.
Und das war mit dem Handy, also sie haben keine versteckte Kamera
eingesetzt. Nein, das war mit dem Handy gemacht worden, ja. Und wenn man jetzt dann ja, sieht, was dann Nachrichtendienste machen könnten, das sind deutliche Mittel oder Wege, dann möglich, das noch unauffälliger zu machen. Bei mir hätte es eigentlich vielleicht auffallen sollen, aber man kennt dann so seine Kniffs und Tricks, wie man das machen kann, ohne dass es halt jemand nicht mitbekommt. Ja.
Und das KI-Thema, hat es das Ganze nochmal ein bisschen geboostert, dass es einfach jetzt deutlich mehr Optionen sind, weil sozusagen Rechenleistung oder irgend sowas deutlich nach oben gegangen ist oder Programmierung natürlich da viel abgenommen wird. Das heißt, da ist auf Seiten der Angreifer doch nochmal ein bequemes Tool entstanden, oder?
Das können wir jetzt gar nicht, oder kann ich gar nicht so in zwei Sätzen zusammenfassen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Also zum einen, diese Tools, die gibt es ja wirklich schon seit Jahren. Also das Thema KI geht ja bis Alan Turing zurück in die 30er Jahre, der sich damit beschäftigt hat. Aber auch vor 20 Jahren hat man sich damit beschäftigt. Ich habe mich in meiner Promotion damit beschäftigt. Die liegt jetzt auch schon, ja, habe ich vor 8, 9 Jahren mit dem Thema angefangen, mich auseinanderzusetzen. Angreifer oder die Kriminellen, sage ich mal, die nutzen das auch schon seit Jahren. Jetzt werden sie immer noch besser. Das heißt, die trainieren natürlich ihre Systeme gezielt darauf, dass sie Schwachstellen suchen, finden. Das heißt, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich, das nochmal sich verschärft hat. Im Prinzip ist es so eine, man kann sagen, ein Spiel ohne Regeln. Wer am besten bescheißen und betrügen kann, gewinnt am Ende. Anders, so würde ich es mal jetzt ganz konkret formulieren. So, jetzt kommen natürlich die Verteidiger, die sagen, ja, wir können auch diese Tools nehmen. Jetzt trainieren wir unsere Systeme, das kriegen die Angreifer mit, die trainieren ihr System wieder. Also es ist im Prinzip ist so ein Kampf mittlerweile Maschine gegen Maschine ein bisschen geworden, zusätzlich eigentlich noch obendrauf. Und wer in der Lage ist, das zu umgehen, der hat am Ende gewonnen. Jetzt kommt dann der nächste Trend, das ist für mich aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher Trend, dass man sagt, ja, die KI, die kann ja jetzt alles programmieren. Ja, sie kann mir, wenn ich weiß wie, dann kann sie mich unterstützen. Aber alles würde ich diese KI nicht programmieren lassen, weil wenn ich ihr sage, bitte mach mir meine Eingabemaske, dann programmiert die mir diese Eingabemaske, die sieht schön aus, aber von der Sicherheit dahinter, die IT-Sicherheit, dass ich diverse Dinge prüfen muss, bevor ich vielleicht was überreiche oder meine Daten weitergebe zur Überprüfung an den Server, das macht die nicht, wenn ich ihnen nicht darauf hinweise. Das heißt also, es entstehen dadurch tatsächlich, gibt es auch Forschung ein bisschen drüber, dass durch diesen Einsatz von KI-Tools tatsächlich mehr Softwarefehler mittlerweile entstehen und durchschnittlich kommen sogar täglich um die 120 neue Fehler heraus, die bekannt werden. Jetzt nicht nur durch KI, ja, die Fehler kommen immer wieder vor, aber die Angreifer warten eigentlich nur darauf, dass vermehrt KI eingesetzt wird, weil sie wissen, der macht gewisse Standardfehler, auf die spekulieren sie und greifen dann explizit darauf zu und an.
Und wer selber nicht in dem KI-Modus drin ist, der ist natürlich dann noch leichter zu knacken, weil dann sind die Waffen ungleich verteilt.
Genau. Also so ein Angriff, es ist wirklich, man kann von der Kriegsführung sprechen im Prinzip. Es ist ein digitaler Krieg, der letztendlich stattfindet. Teilweise sind ja auch wirklich internationale Organisationen, Cybercrime-Organisationen, Gruppierungen, die sind wie eine Firma aufgebaut. Das ist den wenigsten auch bewusst, dass ich nicht diesen typischen Hacker habe, der irgendwo in sein Kämmerchen sitzt, seine Kapuze aufhat, Pizza isst und dann rumhackt. Die arbeiten teilweise auch für diese Firmen, aber das sind Firmen wie eine Firma aufgebaut. Das heißt, die haben einen Vorstand quasi, so einen kleinen Vorstand, die leiten das. Die haben eine KI-Abteilung, die haben das Kryptografieabteilung, die haben eine Abteilung für die Presse, weil wenn man einmal angreift, muss man auch in der Muttersprache vielleicht kommunizieren können. Die kriegen Urlaub, die zahlen in dem Land, wo sie sind, auch ihre kleinen Steuern. Kriegen auch Urlaubsgeld, Krankengeld. Das ist wie eine ganz normale Firma aufgebaut, bloß halt mit einem anderen Business. Selbst die Mafia ist in diesem Business mit eingestiegen. Es ist ein Multimilliarden-Business mittlerweile geworden, mit dem man teilweise sogar mehr Geld machen kann wie mit Drogengeschäften. Und das ist auch vielen gar nicht bewusst, dass man eigentlich keinen kleinen Gegner hat, sondern man hat wirklich ein Riesenunternehmen teilweise. Und nicht nur ein Unternehmen, sondern sehr viele solche Unternehmen, die einen tagtäglich irgendwo vielleicht ausspionieren, angreifen oder mich benutzen, um wieder was anderes anzugreifen und so weiter. Und dann, wenn man dann natürlich solche Angriffe vorbereitet, da geht es darum, wer hat die besseren Waffen? Also im Prinzip, ich mache den ersten Schritt, ich spioniere jemanden aus, gucke mein Ziel, ist dieses Ziel lukrativ? Ja, nein. Finde ich heraus, dass dieses Unternehmen zum Beispiel eine Versicherung hat, ist es noch lukrativer, weil dann wird sie wahrscheinlich zahlen, wenn sie angegriffen wird am Ende. Und dann schaue ich, wo sind die Schwächen und dann würde ich meinen Waffenarsenal nach und nach aufbauen oder ich kaufe mir sogar mein Waffenarsenal, kaufe mir was in diesem Darknet vielleicht noch dazu. Und dann bereite ich meinen Angriff auf diese Firma vor. Manche Vorgehen sind identisch, aber dann muss ich immer schauen, was habe ich, was kann ich nutzen. Und jetzt durch diese KI-Tools kommen ganz neue Waffengattungen, muss man wirklich dazu sagen, eigentlich mit ins Spiel.
Das klingt ja schon sehr beängstigend. Wenn die jetzt auf Google oder Apple losgelassen werden, da kann man ja sagen, da hat man so ein annähernd Waffengleichheit, vermute ich. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein mittelständisches Unternehmen oder eine Kommune bin, hofft es so, wie wenn ich mal Steinschleuder oder gegen einen Panzer kämpfe. Oder?
Ungefähr, so kann man sich das vorstellen. Ja, also wenn ich natürlich nicht gut ausgestattet bin, dann habe ich plötzlich zig Panzer vor meiner Tür stehen und die wollen dann da rein und ich habe vielleicht nur eine Steinschleuder und kann mich nicht wehren, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Tatsächlich, so kann man sich es ungefähr vorstellen, so bildlich ein bisschen. Und das ist ja dieses Problem, was wir eigentlich leider haben. Auch diese Kleinen, die können sich teilweise diese IT-Schutz nicht wirklich immer auch leisten. Man braucht auch Manpower dafür. Wir haben tatsächlich einen riesen Fachkräftemangel in diesem Bereich. Teilweise sagen Firmen, wir brauchen die Praktiker. Wir finden aber keine Praktiker. Die kommen zwar vielleicht mit dem Studium, aber das Studium ist so theorielastig. Wir brauchen wirklich jemanden, der das auch aktiv umsetzen kann. Das kostet ja wieder Geld, ihn dann da auszubilden, ihn weiter zu qualifizieren. Also es ist so ein kleiner Teufelskreislauf, den man da tatsächlich so ein bisschen hat. Und ja, David gegen Goliath ist es wirklich so, dieses Spielchen. Und es ist teilweise auch so, dass auch diese kleinen Unternehmen teilweise bis an die Existenzbedrohung oder bis teilweise insolvent gehen, weil sie einfach diesem Angriff nicht mehr standhalten können oder tatsächlich angegriffen wurden. Es gibt auch, es war, glaube ich, ein britisches Unternehmen, das war 120 Jahre alt, ist jetzt bankrott. Warum? Weil ein einfaches, schwaches Passwort verwendet wurde, das die Angreifer herausgefunden haben und damit in die Systeme eindringen konnte. Ein Passwort und ein 120 Jahre altes Unternehmen ist pleite, 700 Leute arbeitslos. Das sind die Folgen.
Also klassisches 1, 2, 3, 4 oder irgendwas ähnliches.
Sowas in diese Richtung, ja. Ja.
Also unbedarfter Leichtsinn. Aber dann ist es nochmal schön, dass man sich das mal so vor Augen macht, dass man wirklich gegen organisierte Firmen kämpft, die wirklich nichts anderes machen, als darauf sich zu spezialisieren.
Genau. Also das ist genau dieses Bild, was ich auch versuche zu vermitteln, dass es wirklich nicht, es gibt diese Einzelkämpfer, aber die werden dann auch teilweise von diesen Firmen, die können ja auch ihr Wissen anbieten, das verkaufen die dann auch entsprechend wieder. Es gibt auch immer noch die Kleinen, die für sich selber ein bisschen agieren, aber wie gesagt, dieses Bild, dass man eigentlich wirklich so ein riesen Gegner vor sich hat, wie so eine Art Unternehmen als Gegner, das muss man sich einfach vor Augen behalten. Ja.
Da kommen wir mal jetzt auf Ihre Tätigkeit bei der HNU. Was lernen denn die Studierenden bei Ihnen so schwerpunktmäßig? Was kann ich denn dann hinten raus, plus minus, wo liegen da die Schwerpunkte?
Gute Frage. Also das Ganze ist tatsächlich immer noch so im Aufbau. Es werden jetzt so gewisse Schwerpunkte von mir angeboten. Langfristig wäre natürlich schön das Ziel, wenn man auch hier neu um einen eigenen Cybersecurity-Studiengang tatsächlich irgendwann mal etablieren könnte, weil die Region braucht es einfach. Ja. Und mein Ziel wäre es natürlich, einen schön sehr stark praxisorientierten Studiengang aufzubauen, weil das ist das Hands-on, was einfach fehlt, was die Firmen auch verlangen. Momentan, was Sie von mir lernen können, Sie lernen von mir zum Beispiel die Klassiker der Kryptografie. Was ist denn überhaupt Kryptografie? Jeder redet von Kryptografie, aber wenn ich dann frage, was ist das, dann irgendwas wird verschlüsselt. Ja, aber wie funktioniert das? Was ist denn der mathematische Hintergrund? Warum kann ich das nicht knacken? Was sind dann zum Beispiel Ansatzpunkte? Da ist es ein bisschen mehr so in der Theorie. Ein bisschen Praxis kommen Sie rein, indem Sie mal versuchen sollen, selber was zu programmieren in diese Richtung, eigene Verschlüsselungen zu entwickeln, um zu sehen, dass es gar nicht so einfach ist. Was lernen Sie noch? Natürlich die Klassiker, Cybersecurity an sich. Was sind Viren, Trojaner? Wie verbreiten die sich? Worauf muss man achten? Was ist ein Drive-By-Download? Dann hat noch nie jemand gehört, dass wenn ich nur auf einen Link klicke irgendwie, dann lade ich, oder nicht nur einen Link, ich bin auf einer Seite, die richtig echt aussieht, aber dann gehe ich auf eine freie Software zum Runterladen, zack, ich lade mir einen Trojaner einfach damit runter. Das ist ein Drive-By, beziehungsweise Drive-By. Ich gehe auch einfach nur auf die Seite. Das reicht mir schon, dass ich manchmal eine Webseite aufrufe und ich lade mir im Hintergrund was runter. Auch die Begrifflichkeiten sind immer manchmal so, da gibt es immer unterschiedliche, ähnliche Begrifflichkeiten, die manchmal fast das Gleiche meinen. Also was gibt es überhaupt? Welche Gefahren muss man da sich ein bisschen bewusst machen? Wie würde ich denn eigentlich, wie reagiere ich überhaupt auf einen Angriff? Solche Dinge lernen sie. Und natürlich dann auch ein weiterer Schwerpunkt ist die digitale Forensik. Das heißt, wie kann ich vielleicht Daten wieder rekonstruieren? Wo kann ich in Systemen, wo werden eigentlich Sachen in Systemen gespeichert? Wenn ich denen dann auch mal ein bisschen zeige, so jetzt vor allem ein klassisches Beispiel ist halt das Windows-Betriebssystem, weil das einfach 80-85% der meisten Menschen einfach nutzen. Wo versteckt denn eigentlich Windows überall Sachen? Wo werden denn Sachen gespeichert, von denen ich eigentlich gar nicht weiß, dass sie gespeichert werden? Selbst wenn ich irgendwas gelöscht habe, ist noch immer irgendwo was auf diesem System übrig. Weil auch Löschen ist wieder ein Thema. Wie lösche ich richtig? Die meisten sagen ja Mausklick, rechter Mausklick und dann zack, löschen, ein Papierkorb. Irgendwann ist auch ein Papierkorb gelöscht. Das ist kein Löschen. Die Daten sind trotzdem noch da. Warum sind die Daten noch da? Und solche Dinge versuche ich denen einfach mal ein bisschen bewusst zu machen. Ist natürlich sehr ambitioniert in einem Semester, ja, mit vielleicht 10 Veranstaltungen. Also da könnte man locker das 10-fache an Zeit investieren. Manchmal verliere ich mich dann auch in der Vorlesung. Da könnte ich dann ohne weiteres stundenlang durchreden. Aber die Studierenden sind da auch interessiert. Und da kommt automatisch eine schöne Dynamik auf. Und wie ist denn das? Und oft frage ich dann auch, weiß ich nicht. Also da müsste ich selber nachschauen. Das ist der Reiz auch an diesem Job, dass ich immer noch was Neues dazulerne, wo ich dann sagen kann, wo ich dann offen sage, nee, das weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das müsste da sein. Dann plötzlich sucht jemand parallel am Rechner. Ich habe hier was gefunden und so weiter. Das könnte es sein. Dann gehe ich an den, sage ich, ja, darf ich raufschauen? Sag ich, ja, genau, das ist das. Schick mir mal den Link weiter. Dann kann ich da auch schon mal weiterlesen. Und plötzlich tauscht man sich aus, lernt Neues dazu, die Studierenden lernen Neues was dazu. Natürlich, am Ende müssen sie halt immer irgendwo noch eine Prüfung schreiben. Das ist der Kraus an der Sache. Ich muss sie dann auch korrigieren. Aber das gehört halt dazu. Aber das ist das, was einfach Spaß macht. Und das ist halt diese Cyber-Security-Welt. Da gehört, wie gesagt, so viel dazu. Forensik, Kryptographie, Mathematik ein bisschen, dann Hacking, das klassische Hacking. Es nimmt gar kein Ende. Also wenn man mich fragt, bin ich Experte, dann würde ich sagen, nein, ich sehe mich selbst nicht als Experte. Ich habe gutes Wissen, aber das Wissen, was man eigentlich braucht, ist so umfangreich, das schafft man alles gar nicht. Und deswegen sucht man sich so ein paar Spezialgebiete einfach raus.
Und aktuell gibt es keinen Studiengang? Das heißt, die kommen dann von anderen Kollegen, wo sie etwas anders studieren und sie nehmen das dann als ein Thema mit auf. Aber die Idee ist oder der Plan der HNU ist, dass es da einen eigenen Studiengang hoffentlich bald geben wird.
Also ich hoffe es, ja. Es laufen gerade so ein bisschen Planungen, ob es in diese Richtung gehen kann, ja, oder ob man vielleicht doch ein bisschen was anderes macht. Mein Wunsch oder schön wäre es, wenn es wirklich diesen Studiengang geben könnte. Wie gesagt, weil die Region braucht es. Ich habe auch natürlich gewisse Kontakte zu Firmen, die aussagen, wir brauchen dringend Leute. Ich habe natürlich immer noch Kontakt zu gewissen Behörden, die aussagen, wir brauchen auch händeringend Leute. Und momentan können sie halt eben so Vertiefungsschwerpunkte ein bisschen bei mir wählen, solche sogenannten Wahlpflichtfächer, die ich auch aufbaue, dass man, eins möchte ich gerne machen, wo es wirklich geht, wie, Ethical Hacking nennt sich das, also wie man wirklich mal so Systeme scannt, worauf muss ich da achten, wie funktioniert das, aber dieses Praktische, dass sie da ein bisschen die Idee mal ein bisschen mitnehmen, aber klar, wie gesagt, in einem Semester lässt sich das schwierig machen, daher wäre es halt schön, tatsächlich so einen eigenen Studiengang vielleicht mal auf die Beine stellen zu können, langfristig, weil dann kann man das schön aufeinander abstimmen. Und die können dann mit ihrem Bachelor dann definitiv ausgehen und sagen, ja, jetzt habe ich auch Handwerkszeug gelernt, nicht nur Theorie, weiß, worauf es ankommt. Und da kann ich dann wiederum weiter aufsatteln und mich spezialisieren.
Gibt es dann schon Hochschulen in Deutschland, wo es das als Studiengang gibt? Wissen Sie das?
Oh ja, natürlich. Ich habe auch in der Uni Bochum, die haben explizit zum Beispiel so einen IT-Sicherheitsstudiengang. Das habe ich damals in Kooperation bei einer ISITS AG gemacht, hieß die, weil das Berufsbegleitend eben war. Wir haben natürlich auch was in Aalen, da gibt es einen IT-Sicherheit-Studiengang. Es gibt in Esslingen etwas, in Albstadt-Sigmaringen. Ich habe auch schon mit Studierenden gesprochen, die sagen halt, das ist halt ein bisschen leider weiter weg. Also da möchte ich vielleicht irgendwie gar nicht hin. Aalen wäre noch in der Nähe. Mhm. Aber wenn ich dann frage, ja, warum denn nicht? Das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich muss mir halt aber den Studiengang auch anschauen. Aber die sagen halt auch, ja, ich möchte irgendwie wirklich was Greifbares, was Festes, was Handhabbares haben. Wo ich sagen kann, da kann ich auch wirklich was Praktisches dabei lernen. Und das ist tatsächlich vielleicht der Punkt, wo es vielleicht in den ein oder anderen ja noch ein bisschen hapert, dass man Theorie braucht, aber genau, und das ist dann halt der Ziel, wo man sagt, ja, da möchten wir vielleicht gerne was anbieten, eben stärk für die Region, wo die Firmen dann einfach wissen, wenn da einer kommt, was er kann am Ende.
Ist das Bewusstsein dann nicht nur bei den Usern und bei den Firmen, sondern auch bei den Entscheidern und bei der Politik noch nicht so, wie sie sich das wünschen für diese Problematik?
Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass noch mehr in diese Richtung aufgewacht wird. Also jetzt redet wieder gesagt jeder von KI. Jetzt möchte man KI vorne mitspielen, was diese Global Player angeht. Ich finde auch in der Cybersecurity-Welt sollten wir eigentlich vorne mitspielen. Wir haben das Potenzial dazu, wir haben die Fähigkeit dazu. Aber ja, leider hapert es dann immer oft an einer Sache, das nennt sich Geld. Und alles, was kostet, will man erstmal nicht. Und es kostet auch Zeit. Also bis jemand wirklich in dieser Welt tatsächlich angekommen ist, das ist nicht einfach, da reicht ein Studium auch nicht. Das bereitet dann vielleicht sehr gut darauf vor. Man muss sehr viel Eigeninitiative reinstecken, sehr viel Wissen sich aneignen und auch einfach das Wollen, den Mut mitbringen, da in diese Richtung zu gehen. Also ich habe jetzt auch keine illegalen Sachen gemacht. Da würde ich sagen, na, das ist mir zu riskant. Aber so einen kleinen Testumgebungen, wo man ein bisschen was zeigen kann, sagen kann, so würde es gehen, so kann man das machen. Ja, aber illegale Sachen würde ich jetzt auch nicht probieren oder ausprobieren oder machen. Ja.
Aber die Studierenden werden dann wahrscheinlich sehr sicher mit Tätigkeiten im Anschluss. Also das ist sicherlich etwas, was in Zukunft auch in der Nachfrage sicherlich nicht nachlassen wird.
Also es wird definitiv immer dieser Bedarf da sein, weil wir können die IT-Welt einfach nicht mehr wegdenken. Es geht gar nicht mehr anders. Mhm. Also wir können nicht mehr nicht digital, also analog denken. Das Denken geht vielleicht noch analog, aber aus den ganzen Geschäftsprozessen, wir können die digitale Welt nicht mehr zurückdrehen. Und das heißt, diese Cybersecurity oder sicher Cybersecurity-Experten, dieser Bedarf wird immer da sein. Es gibt dann immer wieder neue Spezialisierungen. Es gibt dann vielleicht ein paar welche, die sich mehr auf diese KI-Tools vielleicht spezialisieren. Dafür fällt vielleicht etwas anderes wieder weg. Aber die Bandbreite, was man da eigentlich an Jobs anbieten kann oder vielleicht als Absolvent, was man da machen könnte, die ist enorm groß, ja.
Sehen Sie diese Durchdigitalisierung eher kritisch? Also jetzt jeder Saugroboter, jede Mikrowelle und jede Kaffeemaschine ist per App mit allem verbunden. Es sind ja wieder sehr viele Einfallstore. Sehen Sie das jetzt eher als Fortschritt oder sagen Sie, um Gottes Willen, wie kann man nur?
Sowohl als auch. Also einerseits sehe ich es als nettes Spielchen, ja, dass man jetzt vielleicht solche Geräte dann steuern kann per App. Ich persönlich sehe keinen Sinn dahinter. Ich brauche jetzt keine App, die mir meinen Backofen steuert oder dass ich dann sehe, wie der Braten innen drin auf dem Smartphone, wie weit der Braten ist. Ich meine, das hat vor 20 Jahren ging es auch ohne oder 10. Tatsächlich sehe ich dann wieder aus der anderen Perspektive, das sind so viele Einfallstore, die da passieren oder Möglichkeiten an Angriffsflächen, da graust es einen ein bisschen. Vor allem, weil doch irgendwie jeder Hersteller ein bisschen sein eigenes Ding macht. Anstatt dass es wirklich, es gibt zwar Standards, aber irgendwie macht trotzdem jeder noch so ein bisschen sein eigenes. Und wenn jeder sein eigenes macht, dann kommen wieder neue Schwachstellen hinzu. Und Staubsaugroboter, wenn man das mal nehmen, ja, ich habe mal mit Studierenden, als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in Ravensburg war, haben wir auch mal so einen Staubsaugroboter analysiert. Und es war erschreckend, dass die halt festgestellt haben, ja, der schickt irgendwie alles Mögliche, irgendeinen Server nach China. Der macht vorher einen Umriss von der Wohnung und dann schickt er diesen Umriss irgendwie an diesen Server. Ja, das ist, warum muss jemand wissen, wie mein Umriss von der Wohnung irgendwie aussieht? Oder es gibt aber auch bekannte Angriffe. Einer ist zum Beispiel, das war ein Casino in Las Vegas, müsste es, glaube ich, gewesen sein. Die wurden angegriffen und zwar über einen Heizthermostat des Aquariums. Weil das war dann angeschlossen an das interne Netzwerk und das Aquarium oder dieser Heizthermostat, der war aber nicht gesichert. Man konnte einfach darauf zugreifen und die Angreifer sind also über diesen Heizthermostat in das interne System dieses Casinos eingedrungen und haben dann da halt ein bisschen Unfug getrieben.
Gibt es da andere Länder, die da schon ein bisschen voraus sind von der Technik, von der Sensibilität, von der Politik? Haben Sie da auch so den Vergleich? Oder von früher vielleicht noch mal mit BND, dass Sie sagen, ja, da sind wir doch schon eher so im Steinschleuderzeitalter und andere sind da schon deutlich weiter?
Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, jetzt vor allem in der westlichen Welt, die Verhaltensmuster sind alle irgendwo gefühlt gleich. Ja? Vielleicht sind die technologischen Fortschritte in dem einen oder anderen Land doch ein bisschen weiter. Vielleicht ist die Sensibilisierung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen weiter, aber ich würde sagen, vom Verhalten her sind sie eigentlich doch irgendwo alle sehr ähnlich. Ja? Also ob jetzt, sei es in Russland, China oder sonst irgendwo oder in den USA, ich glaube, diese Muster findet man überall und deswegen passiert ja auch immer wieder was. Mhm. Also man hört zwar wenig aus China, aber auch da passieren Angriffe. Man hört auch wenig aus Russland, aber auch da passieren Angriffe. Wir kriegen es natürlich dann bei uns mit, wenn plötzlich irgendwo in Frankreich plötzlich eine große Firma angegriffen wurde. Oder die USA natürlich stehen stark unter Beschuss. Man muss auch bedenken, Deutschland ist das Hauptziel in Europa. Also das wissen auch die wenigsten, dass eigentlich Deutschland das Hauptziel in Europa ist, was Cyberangriffe angeht. Und weltweit müsste es, glaube ich, sogar auf Platz 4 stehen.
Okay. Kommen wir nochmal zu einem anderen Schwerpunkt von Ihnen. Sie haben es schon angesprochen, diese Verschlüsselungen. Was ist da momentan so State of the Art? Kann man da was sagen? Das gibt es jetzt gerade irgendwas Neues oder entwickelt sich das alles jetzt KI-getrieben nochmal neu?
Gute Frage. Also es gibt natürlich so gewisse Standards, die sind sicher. Da braucht man sich erstmal natürlich keine großen Gedanken machen. Die sind auch geprüft, die sind durch gewisse Verfahren durchgelaufen. Der Anwender selber kriegt das ja eigentlich gar nicht richtig mit. Ja, der, wenn er sein Online-Banking macht, dann vertraut er einfach, dass diese Datenübertragung, dass das alles auch entsprechend gesichert und verschlüsselt unter anderem ist. Da können natürlich Fehler passieren. Darauf lauern dann natürlich die Angreifer. Und Verschlüsselung an sich ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es einfach so viele Aspekte gibt. Ja, es gibt die sogenannte symmetrische Verschlüsselung, wo ich dann mit einem Partner was austausche, einen Schlüsselaustausch. Es gibt asymmetrische Verschlüsselung, wo ich dann auch verschlüsseln kann, aber auf eine andere Art und Weise, ohne jetzt ins zu arg technisch zu gehen. Da habe ich dann so einen privaten und öffentlichen Schlüssel. Da verstehen schon viele gar nicht, wie geht denn das, dass ich da zwei Schlüssel habe und trotzdem verschlüsseln und entschlüsseln kann. Also es gibt viele Methoden. Sie müssen halt richtig Hand in Hand übergehen. Und das ist genau auch das, was ich dann den Studierenden beibringe. Ich sage, nur weil ich diese Handwerk oder diese Werkzeuge habe, muss ich aber auch wissen, wie kann ich diese Werkzeuge miteinander kombinieren. Also wie gehen die Hand in Hand über? Baue ich die falsch zusammen, dann kann das beste Werkzeug nicht funktionieren. Und das ist auch etwas, was man außer Acht lässt. Ja? Also ich kann auch versuchen, einen Ferrari-Motor in einen kleinen Fiat einzubauen. Ob die Karosserie das am Ende dann aushält, ist eine andere Frage. Ja? Es kann sein, der fährt, aber irgendwann gibt es Risse und dann fällt das Ding auseinander. Genauso muss man sich das in der digitalen Welt vielleicht ein bisschen vorstellen. Ja?
Also sind es dann immer ganze Systeme, die zusammengesetzt werden müssen? Also es gibt da nicht einen Code und dann den setze ich da drauf und dann läuft er durch, sondern es sind immer quasi mehrere Baustelle, die abgestimmt werden müssen.
Genau, also das ist nicht, deswegen ist ja die Informatik oder auch die Cybersicherheit so komplex. Ja? Man kann nicht nur sagen, ach, das ist jetzt was ist eine Cloud Security? Ja? Ich habe auch mal Vortrag über Cloud Security. Ach, da gehört ja so viel dazu. Ich dachte, Cloud Security ist was Eigenes. Nein, es gehört ganz, ganz viel dazu. Es sind lauter Aspekte. Und wenn ich versuche, immer zu erklären, wie kann man sich das vorstellen, wie man da was zusammenbaut, deswegen ist auch richtig gute Software oder auch Sicherheitssoftware so schwierig zu bauen. Nehmen wir mal Lego-Bausteine, so versuche ich es meistens. Wenn ich die Lego-Bausteine irgendwie zusammensetze, oder ich gebe sie jetzt vielleicht meiner vierjährigen Tochter, jetzt hat man schon Informationen, habe ich preisgegeben, meine Tochter ist 4 Jahre alt, dann wird sie die irgendwie zusammenbauen, aber diese Mauer, die würde wieder mit einem leichten Stups kann die zusammenfallen. Auch wenn diese Lego-Steine an sich für sich stabil sind, gebe ich es meiner älteren Tochter, die schon in der Schule ist, die weiß, ich muss die irgendwie versetzt bauen, dann hebt die Mauer schon deutlich besser. Ich würde die Mauer vielleicht wieder ganz anders bauen nach zig Jahren Erfahrung. Und bei mir kann man dagegen vielleicht hauen und die bleibt trotzdem stehen. Und genauso ist es in der digitalen Welt. Ich habe diese massiven Bausteine, baue ich sie falsch zusammen, habe ich aber Löcher in der Mauer und genau danach suchen die Angreifer nach diesen kleinen Löchern oder diese Unebenheiten in dieser Mauer. Und das ist halt eben diese Komplexität. Man muss über die einzelnen Bausteine Bescheid wissen, aber auch wissen, wie baue ich diese Legosteine sinnvoll zusammen, dass am Ende das rauskommt, was ich haben möchte.
Da haben wir genau schon mal das eine große Problem, ist diese Komplexität. Jetzt gibt es ja, das haben Sie wahrscheinlich noch vom BND, ohne vielleicht das verraten zu dürfen, auch kritische Infrastrukturen. Also wir denken natürlich immer so an Atomkraftwerk oder aber auch so eine Großbank, wo dann natürlich dann, wenn die Deutsche Bank plündert wird, auch eher kritisch für Deutschland oder Energieversorgung. Wir hatten ja jetzt in Berlin, das war jetzt ein direkter Angriff, aber das wäre ja technisch auch möglich. Ja. Gibt es da dann nochmal so ganz besondere Standards, dass man wirklich sagt, da mache ich jetzt so viele Bausteine rein und so viele Wände, dass das Ding trotzdem sicher ist? Gelten da andere Standards, aber hat man da dann nochmal andere Sicherheiten, die man Zusatz macht oder baut man da einfach eine Mauer nach der anderen auf?
Das ist eine gute Frage, weil wenn ich ein System habe, dann kann ich das System und diese Mauer nicht einfach ersetzen. Dann fange ich vielleicht an, noch eine weitere Mauer hinzuzubauen, dann ist es wieder sicherer. Aber ob diese zwei Mauern wieder zusammenpassen, ist eine andere Frage. Also vor allem die kritischen Infrastrukturen, die sollte man natürlich entsprechend richtig gut absichern. Ich glaube, das war sogar zu meinen Studentenzeiten. Da gab es so eine Gruppe, die hat dann sich zur Aufgabe gemacht, solche kritische Infrastrukturen mal genauer anzuschauen. Die haben dann irgendein Wasserwerk, was frei im Internet einfach zugreifbar war, die hätten die Drehregler einfach auf- und zumachen können. Ein Wasserwerk oder ein Elektrizitätswerk. Es passiert heute leider immer noch, dass man irgendwas frei zugänglich im Netz hat, wo man gar nicht weiß. Aber gerade die kritischen Infrastrukturen sollten natürlich nochmals irgendwie abgesichert werden. Aber auch dafür, da sind wir wieder beim Anfangsproblem, wir brauchen das Personal dafür, man braucht wieder das Geld dafür, das richtig umzusetzen. Und da hapert es halt ein bisschen. Die Ideen sind da, die Mittel sind eigentlich quasi da, dass man es machen könnte, aber diese finanziellen Mittel vor allem und das Personal fehlt einfach, wo sie sagt, das mache ich oder ich kann es umsetzen. Und dann kommt, wie gesagt, noch diese Komplexität. Nur weil ich ein Wasserkraftwerk absichere, heißt es nicht, dass das vielleicht sicher ist, aber es hätte ja ein Zusammenspiel mit anderen Kraftwerken vielleicht wieder. Die müssen auch wieder zusammenspielen. Und schon haben wir wieder so einen riesen Flickenteppich, wo wir versuchen müssen, irgendwie zu reparieren. Und das macht es so herausfordernd und schwierig.
Okay, dann ist es ein sehr komplexes Thema. Sie wären jetzt so aufgestellt, dass Sie die Werkzeuge hätten und einsetzen können. Und in Anführungszeichen, es liegt primär an der Finanzierung oder an den Fachkräften. Oder sagen Sie auch, da gibt es jetzt auch noch technische Hürden, die wir nicht überwältigen können oder wo wir so davor stehen, dass wir sagen, da haben wir dicke Probleme.
Jetzt natürlich durch diesen ganzen neuen Trend mit der KI kommen ganz neue Gefahren und Herausforderungen. Also selbst wenn ich jetzt wieder sage, ich nehme meine Mauer her, ich baue eine Mauer auf, aber diese neuen Angriffsmethoden finden plötzlich einen ganz neuen Weg, dass man plötzlich eine Lücke findet in diesem Mauerwerk, was vorher gar nicht sichtbar war, dann habe ich wieder ein Problem. Also da sind wir wieder bei diesem Katz-und-Maus-Spiel, was ich permanent habe. In der Summe, ja, wie gesagt, wir brauchen das Personal, wir brauchen die finanziellen. Natürlich müssen auch die rechtlichen Regularien mir das erlauben, dass ich gewisse Dinge vielleicht mache. Da haben wir auch wieder das Problem, ich darf ja auch mit diesen KI-Tools nicht alles machen aufgrund von rechtlichen Beschränkungen. Den Angreifern ist das egal. Die sagen einfach, ich kann machen, was ich will. Was passiert mir denn eigentlich? Und da ist schon dieses ungleiche Spiel. Ich bin jemand, ich muss mich an Regeln halten in einem Spiel, wo es keine Regeln gibt. Da kann ich nur verlieren. Und das muss man halt auch mal betrachten und sagen, ja, ich muss vielleicht irgendwie in gewissen Bereichen die Regeln lockern, kontrolliert lockern, sodass einfach meine Verteidigungsstrategien sich anpassen können. Und das gehört auch noch dazu. Also es ist so ein Hand in Hand von sehr vielen Faktoren. Und an allererster Stelle steht wieder der Faktor Mensch. Da sind wir wieder beim Anfang, wo wir drüber gesprochen haben.
Wie weit sind wir denn jetzt bei der KI-Entwicklung, wenn Sie das sehen? Können Sie das abschätzen? Sind wir da jetzt erst ganz am Anfang? Manche sagen ja, wir sind jetzt erst ganz am Anfang und in 5 Jahren ist die KI, kann die alles sozusagen? Manche sagen ja, vielleicht ist es doch nicht so, dass sie dann so nach oben schießt und alles kann. Aber jetzt mal in Ihrem Bereich, sehen Sie da noch so viele Entwicklungspotenziale, also von der Gefährdungsseite her?
Das ist auch eine sehr gute Frage, die schwierig zu beantworten ist. Weil ich nicht den 100% oder nicht wirklich den Einblick habe, wie weit sind die Firmen tatsächlich. Wie gesagt, ich habe mich schon vor 8 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Da hat man mich über mein Promotionsthema, da ging es um die Analyse von Primzahlen. Wie könnte man das machen? Nur mal kurz der Ausschweif. Ja, Primzahlen haben ihre eigene Gesetzmäßigkeit, indem sie keine Gesetzmäßigkeit haben. Sie sind nicht greifbar. Da hat man mich ein bisschen belächelt und gesagt, das ist eine doofe Idee, deine Promotion. Das bringt nichts. Eine Maschine wird das nicht können. Mein Ergebnis war, doch, wenn ich die Maschine entsprechend oder die Daten so vorbereite, dann kann die Maschine daraus was lernen und sogar was ableiten. Damit könnten Angriffe noch mal besser werden. Heute, wenn ich das Thema jetzt anbringen würde und jetzt promovieren würde, würden wahrscheinlich viele sagen, oh, das ist eine coole Idee, da könnte man was draus machen. Wo die Angriffe oder wie sich das entwickelt, ich würde sagen, wir sind trotzdem immer noch am Anfang irgendwo. Wir sind sehr weit, aber wir sind irgendwo am Anfang. Wo es hingeht, wissen wir nicht, weil wir nicht wissen, wie wir diese Systeme, wie lernen die tatsächlich. Die Hardware hat ja auch teilweise irgendwo gefehlt. Die ist jetzt erstmal richtig da. Das muss man auch bedenken, es ist ja richtig energiezehrend, diese ganze KI-Trainierung. Und wo wir aber genau hinkommen, das kann keiner, finde ich, glaube ich, so richtig abschätzen.
Ja, natürlich, der Blick in die Glaskugel ist immer, das mag immer keiner gerne haben. Also gerade in dem Bereich, wir haben ja auch noch parallel die Entwicklung der Quantencomputer, wo ja auch nochmal ein Booster mit unfassbarem Potenz schlummert, der ja auch irgendwann mal in Kooperation mit KI wahrscheinlich auch nochmal ganz neue Dimensionen erschließen wird. Ne?
Genau, also gut, der Standardspruch heute ist, wenn ich ein Problem habe, das macht die KI. Nein, so einfach ist das Problem dann auch wieder nicht lösbar. Und Quantencomputer sind wieder eine andere Baustelle. Das sind wir auch, also auch zu meiner Promotionszeit, da hat einer mal gesagt, das war ungefähr diese ersten Meilensteine, die man hat, als plötzlich dieser Quantenhype dann plötzlich war, die Quantencomputerhype. Also im Prinzip ist es quasi, wie wenn wir Sputnik ins All geschossen haben. Wir haben den ersten Schritt gemacht, aber es wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis wir tatsächlich auf dem Mond dann irgendwann mal gelandet sind. Die Schritte sind da, wer weiß, wie die Schritte sind, weil wir technologisch doch große Sprünge machen. Genauso können wir es bei der KI gar nicht direkt sagen. Mhm. In welche Richtung entwickelt sie sich tatsächlich? Welchen Einfluss wird sie nehmen? Wie wird sie die IT-Welt irgendwie verändern? Wie wird sie unser alltägliches Leben dann letztendlich verändern? Und wie spielen dann plötzlich Quantentechnologie und KI-Technologie zusammen? Das wissen wir auch noch nicht, oder können wir das schwierig abschätzen? Da gehen, glaube ich, die Meinungen ganz weit auseinander. Die einen sagen, Achtung vor der KI. Ich sage auch ein bisschen, ja, Vorsicht, ja, weil ich nicht weiß, was das Ding tatsächlich genau macht, wie trainiert es, weil habe ich einfach diesen Durchblick noch nicht ganz. Viele Firmen behalten das ja für sich irgendwo ein bisschen, weil sie nicht preisgeben wollen, wie machen sie das genau. Genauso bei der Quantentechnologie. Da kann sein, in 5 Jahren kommt plötzlich jemand und sagt, wir haben hier einen riesen Durchbruch, obwohl man dann erst in 10 Jahren damit gerechnet hätte. Schwierig abzuschätzen, die IT-Welt. Vor 100 Jahren, da war das, wenn man mal zurückdenkt, vor 100 Jahren, die IT, ja, da waren es Riesenrechner, die diesen ganzen Raum hier wahrscheinlich locker ausgefüllt hätten. Heute passt es locker auf ein Smartphone drauf. Also mal schauen, wo wir in 20, 50 oder 100 Jahren wieder sind.
Aber das Beruhigende oder aus dem Sicherheitsaspekt, das Beunruhigende ist ja, der Faktor Mensch bleibt doch relativ groß noch bei allem an KI und sonstigen Tools. Ja.
Am Ende muss der Mensch irgendwo entscheiden und am Ende ist der Mensch wieder dieser Faktor, der irgendwo alles beeinflusst. Ja.
Und diese Menschen, die bilden Sie fort, hoffentlich bald auch im eigenen Studiengang an der HNU hier in Neu-Ulm. Bei uns zu Gast in der vergangenen Stunde war der Herr Professor Dr. Aykan İnan. Er ist der Professor für das Gebiet Cybersecurity und der Chief Information Security Officer und hat uns in der vergangenen Stunde ein bisschen mitgenommen in die Welt der Cybersecurity. Herr İnan, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gehabt haben für uns.
Danke, hat Spaß gemacht.
Radio 4FM, sende Löcher noch und nöcher.